Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast für bewusste Elternschaft. Hier findest du Wertschätzung, Impulse und Austausch rund um den Familienalltag. Ich bin Alexandra Keiling, bindungs- und beziehungsorientierte Familienberaterin und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo zusammen, heute habe ich wieder einen tollen Gast für euch und zwar ist die liebe Kiran bei mir. Hallo!
Hallo Alexandra, wie schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich wirklich total auf das Gespräch. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, genau. Ich bin Kiran. Mit was fange ich an? Ich bin bindungs- und beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin. Sehr viel von Katja Saalfrank ausgebildet. Ich bin Kinder-Besser-Verstehen-Kursleiter für Kleinkinder und Kinder und auch für die Schulkinder. Bin ursprünglich Ergotherapeutin, arbeite seit 2003 mit Familien und habe sozusagen als Ergotherapeutin überwiegend mit den Kindern gearbeitet. Habe dann seit 2010 in der pädagogischen Hausfrühförderung gearbeitet, wo ich sehr viel dann mit Kindern und großen Menschen gearbeitet habe, also Eltern oder Pädagogen, und habe dann immer mehr gemerkt, und das belegen sozusagen auch alle Ergo-Studien, nur leider ist das mit der Abrechnung bei der Ergo nicht so gut, das, was wirkt sozusagen, das, was wirklich nachhaltig ist, ist die Arbeit mit den großen Menschen, dass sich etwas verändert für die kleinen Menschen. Und genau, so bin ich immer weitergegangen. Zwischendurch bin ich selbst Mutter geworden, habe inzwischen 3 Kinder, 9, 7 und 2. Genau, und arbeite jetzt überwiegend mit großen Menschen, die kleine Menschen begleiten. Und genau, beschäftige mich jetzt gerade beruflich wie privat sehr viel mit den Wackelzahnkindern und den Schulkindern und habe da auch gerade einen ganz wunderbaren Kurs dazu. Und ich finde das Alter total wunderbar. Ich muss auch sagen, ich bin sehr gerne Mama von Wackelzahnkindern und finde es gleichzeitig auch sehr herausfordernd. Und ich finde es wunderbar, mit Eltern in der Zeit zusammenzuarbeiten, weil das nochmal eine ganz andere Qualität auch nochmal einnimmt und ganz spannend, wie unsere Kinder uns auch nochmal an unsere eigenen Themen nochmal auf eine neue Qualität führen.
Ja. Oh ja, absolut. Das ist ja auch so das Thema, worüber wir uns heute unterhalten wollen, also so Vorschulpubertät, Wackelzahn, Pubertät, wie man es nennen mag. Und ich finde es auch super spannend. Ich habe ja selbst auch so einen Kandidaten hier zu Hause und es ist also, was genau ist es denn eigentlich? Also wie definiert man das so in Anführungszeichen?
Ach, gute Frage. eine ganz harte Definition tue ich mich immer schwer. Wir sind Menschen.
Ja,
wir sind
nein, also so.
Genau. Ja. Was ich beschreibe in dieser Zeit ist sozusagen, dass diese ursprüngliche Autonomiephase abklingt. Wir Eltern uns vielleicht wünschen, dass es ruhiger wird. Die Kinder in einem Bereich in der Kognition, also mit den Gedanken, die Gespräche ganz spannend werden. Da kommen sie sozusagen rein und sozusagen bis zu dem Alter vor der Pubertät. Und was ganz speziell besonders in dieser Zeit ist, das ist immer ein Thema, aber nie so sehr wie da, dass es sozusagen zwischen diesen Wurzeln und den Flügeln ist. Also unsere Kinder sind in einem unglaublichen Spannungsfeld und da sortiert sich nochmal ganz viel, weil wir alle Menschen, wir haben sozusagen 2 Grundbedürfnisse, die ganz wichtig für uns sind. Und das sind die Verbundenheit, dass wir uns verbunden fühlen, dass wir uns dazugehörig fühlen. Sozusagen die Wurzeln und die Flügel, die Autonomie. Wir wollen Selbstwirksamkeit sein, wir wollen in die Welt hinaus, wir wollen spüren, was wir bewirken können in dieser Welt. Und das ist in dieser Wackelzahnzeit sozusagen ein ganz starker Prozess. Denn ganz oft verändert sich die Verbindung ein bisschen. Ich tue mich da wieder schwer zu sagen, es ist so. Und gleichzeitig ist oft zu beobachten, dass zum Beispiel mehr über Gespräche, mehr über gemeinsame Tätigkeiten auch die Verbindung gesucht wird und vielleicht nicht mehr ganz so körperlich wie so in dem ersten Teil des Lebens. Und es kommen halt auf jeden Fall, bei uns war als unser 5-Jähriger ungefähr dann so sehr vehement alleine auf den Spielplatz wollte. Wir haben damals an einem dreispurigen Kreisverkehr gewohnt. Und war für uns Eltern eine große Herausforderung erstmal. Und das hatte irgendwie eine andere Qualität als vorher in der Autonomiephase. Da ging es sehr viel um selber machen. Und das hat sich nochmal erweitert, wirklich auch so noch mehr eigene Erfahrungen zu machen, noch mehr sich auch nach außen ein bisschen zu orientieren. Und wenn wir jetzt auch so weitergehen, jetzt im Alter meiner Jungs oder im Schuleintritt und dann immer weiter, ist auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, dass einfach zum Beispiel auch die Freunde eine andere Qualität einnehmen. Dass die Verbundenheit zu den Freunden nochmal eher eine andere Qualität einnehmen. Das heißt nicht, dass man vorher nicht auch Freunde hat, aber dass das nochmal wichtiger für sie ist. Und wo es auch manchmal dann ganz spannend ist für uns Eltern, wie geht's uns plötzlich, wenn wir sozusagen nicht mehr die einzigsten Menschen sind, wo es den Kindern wichtig ist, mit uns verbunden zu sein. Und die Kinder da manchmal auch so ein Spannungsfeld spüren, wenn sich da auch Sachen manchmal widersprechen.
Ja, absolut. Gehört da auch so ein bisschen rein, dieses, das haben wir jetzt gerade total oft, dieses, boah, Mama, du bist so scheiße, Mama, du bist so blöd und oh, wo ich mir denke, krass, also weil das ist natürlich in der Autonomiephase, also wurde das anders gezeigt, so möchte ich das jetzt mal, ne? Und mit einmal kommen so Worte dazu, die einen selber dann ja auch schon mal so ein bisschen, an die Grenzen bringen, ne?
Ja, berühren würde ich das sagen.
Ja, oder so, oder berühren, ja, das ist sehr gut, ja.
Berühren, ja, also das ist absolut. Ich habe gerade, haben wir das diese Woche Thema in unserem Kurs und ich habe auch Videos dazu aufgenommen. Genau, wenn die jünger sind oder so, sozusagen schmeißen sie sich vielleicht auf den Boden, wenn das System abstürzt. Katja Saalfrank sagt manchmal, Wackelzahn Pubertät ist, wenn die Kinder sich auch im Stehen ärgern.
Das ist gut.
Ein bisschen. Und was in dieser Phase ist, wenn, keine Ahnung, du Scheißmama, ich benannt werde und ich werde auch so benannt, ja, ich kenne das auch, sind zwei Themen. Nämlich die eine Art, wie wir das hören und die andere Art, was uns das Kind darüber, was es uns eigentlich sagt. Weil viele kennen wahrscheinlich die vier Seiten einer Nachricht. Dass wir sozusagen immer auch eine Wahl haben, wie wir das hören. Und wir als Eltern, wir wollen es immer sehr gut machen. Wir wollen gute Eltern sein. Das ist sozusagen unser Wunderpunkt. Und wir hören dann sozusagen die Abwertung daraus. Keine Ahnung, hier auch hin und wieder, ich habe am Wochenende gehört, dann suche ich mir eine neue Familie. Dann ist so, dass bei uns im Elternkopf sozusagen losrattern kann, nicht mal das bin ich gut genug, lieber andere wollen, also lieber zu anderen Familien, also dass wir uns ins Abwerten fühlen. Und es ist jedoch, das Kind sagt nichts über mich aus, es sagt nichts über uns Eltern aus, sondern das Kind sagt etwas über sich, wie das Kind sich gerade fühlt. Und das ist, dann suche ich mir andere Eltern. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich mich verständlich mache. Du verstehst mich sowieso nicht. Also in diesem Fall war es einfach, Mama, du verstehst mich nicht. Und wenn du mich nicht verstehst, dann muss ich irgendwo anders hin, der mich versteht.
Ja.
Und da ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir eben auf beide Seiten schauen. Erstens, was möchte das Kind mir sagen? Und dass ich auf dieser Ebene antworten kann. Wer mich und meine Arbeit ein bisschen kennt, oder vor allem wer auch Katjas Arbeit kennt, die hat so ein Eisberg entwickelt, wo eben oben, ich glaube, andere Arbeiten auch, also Eisbergmodell ist öfters bekannt, dass man einfach die Eisspitze sieht, das Verhalten oder die Wörter. Und da kann ich sozusagen auf die Eisspitze reagieren und sagen, okay, dann suchst du dir halt eine neue Familie oder es gibt keine Familien oder das geht nicht so einfach. Dann bin ich auf der Eisspitze, auf einem ganz kleinen Teil. Wenn ich jedoch weiter runtergehe, alles, was unter der Wasseroberfläche ist, und das sind die Gefühle und Emotionen, und das ist für mich bindungsstark oder bindungs- und beziehungsorientiert, dass wir da im Kontakt sein können. Dass ich sozusagen mich nicht an diesen Worten oder an einem einzelnen Verhalten festbeiß oder so, sondern dass es mir in der Elternrolle gelingt, runterzugehen. Und sagen, Mensch, ich verstehe dich gerade nicht, oder? Mir wäre es wichtig, dass ich dich verstehe.
Ja.
Die Gefühle benennen und dann auch die Grundbedürfnisse benennen. Das heißt nicht unbedingt, dass wir da immer agieren oder dann alle, wir sind 5 Menschen hier bei uns in der Familie, also dass alle Bedürfnisse sozusagen sofort erfüllt werden, jedoch dieses darin gesehen werden und verstanden werden. Darum geht es, glaube ich, in bindungs- und beziehungsorientiert. Und das ist eben auch in der Wackelzahnpubertät, wenn uns da so Wörter treffen, wichtig, wirklich wichtig, dass wir da einen Schritt runtergehen und die Sätze lesen, wie sie gemeint sind und nicht, wie sie in unserem Ohr ankommen.
Ja, ich hatte letztens, das fällt mir jetzt irgendwie gerade ein, ich hatte letztens eine ganz spannende Situation mit meinem Großen, also der ist ja 5,5 und mein Kleiner ist ja 2,5. Und da ist mein Großer völlig ausgeflippt und hat dann irgendwann mich gehauen und ich weiß nicht was alles. Also es war sehr körperlich und ich habe echt gedacht, wow, also weil es war schon lange nicht mehr so. Und dann dachte ich echt, okay, was ist denn jetzt los? Und dann war es irgendwann, ich habe immer gesagt, ne, ich möchte das nicht, das tut mir weh, aber du bist sauer, oder? Also ich habe das immer so ein bisschen versucht, zu kommentieren. Und dann hat er irgendwann, als er dann wirklich nach langer, langer Zeit so ein bisschen runtergekommen ist, hat er dann gesagt, du Mama, ich wollte das ja gar nicht. Ich wollte eigentlich meinen kleinen Bruder hauen, aber den darf ich, soll ich ja nicht hauen. Und ich wollte ihn eigentlich so doll hauen und da weiß ich kann das nur mit dir machen. Und das fand ich, das so zu hören dann im Nachhinein, dann dachte ich mir, wow. Also ich war dann irgendwie schon so ein bisschen stolz auf ihn, weil ich dachte, krass, dass er das jetzt so im Nachhinein dann so reflektiert äußern konnte. Und das ist für mich zum Beispiel auch so ein bisschen Vorschulpubertät, so, also dass ja, man dann das wirklich besprechen kann. So, natürlich gibt es in der Autonomiephase auch schon so teilweise, ne, dass man mit den Kindern das halt dann so bespricht, da leistet man ja sozusagen so ein bisschen die Vorarbeit. Ja. Aber das war für mich echt so ein Moment, wo ich dachte, wow, okay, klar war das gerade krass und ich dachte echt, wow, was geht jetzt wieder hier ab? Aber irgendwie, es war nachher so, so toll reflektiert irgendwie, dass ich mir dachte, okay, Wahnsinn, ne? Also, was eigentlich dann in der Situation dahinter gesteckt hat, ne? Und wenn ich jetzt einfach nur gesehen hätte, boah, du haust mich, so, dann wäre was ganz anderes entstanden, ne?
Ja, genau, also das ist, glaube ich, auch, oder ist auch meine Erfahrung, dass man einiges ernten kann in der Wackelzahnzeit schon, dass es dann Momente gibt, wo und eben das ist auch sozusagen eine neue Art der Verbindung, man tolle Gespräche auch führen kann. Es ist, die huschen einem vielleicht nicht mehr ins Tragetuch, aber man führt tolle Gespräche und kann da spannend auf Forschungsreise gehen. Auch auf Forschungsreise, was hat sich so angefühlt, dass man auch den kleinen Bruder hauen möchte. Das ist ja, genau, kann man weiter forschen, was sozusagen unter dem Eisberg genau ist.
Ja, genau. War es für mich dann auch echt in der Situation. Ja, ja, total genau, spannend. Ja, du hattest jetzt auch eben gesagt, Selbstwirksamkeit ist auch in der Phase super wichtig. Wie äußert sich das oder wie kann man da das Kind unterstützen?
Also ganz konkret bei uns, Corona-Zeit, es äußert sich in ausgesprochener schlechten Laune. und eine ganz Dünnhäutigkeit, also ganz unterschiedlich. Ich glaube, da dürfen wir auch sehr feinfühlig sein. Und tatsächlich, wenn wir die Kinder als sehr unzufrieden wahrnehmen, wenn wir wahrnehmen, dass ja auch wir manche Konflikte vielleicht auch nicht verstehen, da wirklich nochmal in diese Richtungen forschen. Ich glaube, bei vielen können wir den Kindern einfach zuhören. Also unser Erster hat gesagt, er will selber auf den Spielplatz. So, da mussten wir nicht viel forschen.
Ja.
So, und da darf man feinfühlig einfach sein und einfach auch nochmal im Kopf haben, wie wichtig das ist und auch Räume dafür schaffen und dem sozusagen einen Schwerpunkt auch zu haben und auch zu bestärken. Das heißt, sozusagen nicht aus dem Nest zu schubsen. Also das ist ja, das macht es für unsere Kinder manchmal schwer. Also deshalb kommt es auch manchmal zu diesen krassen Worten. Und wir sind ja auch manchmal überfordert, weil es ist eben dieses Spannungsfeld zwischen Wurzeln und Flügeln. Es kann sein, die wollen alleine zum Bäcker, die wollen beim Freund übernachten. Und dann brauchen sie ganz viel Nähe beim Socken anziehen. und huschen vielleicht wieder ins Elternbett zurück, wo man denkt, so. Und das ist dieses Spannungsfeld. Und das darf sein. Wir dürfen das einfach annehmen. Es ist wenig hilfreich für diesen Prozess, wenn wir sagen, jetzt gehst du schon alleine zum Bäcker, jetzt kannst du dir doch auch alleine die Socken anziehen. So, das ist, also man kann, sagt manchmal auch zu dem Alter, geh weg, komm her. Komm, ja, lass mich in Ruhe und sei bei mir. Das ist einfach so ein Spannungsfeld. Und da ist es hilfreich, wenn es uns gelingt, da feinfühlig einfach dran zu sein. Das manchmal auch in Worte benennen. Denn also diese zwei Pole fordert die Kinder emotional auch ganz schön doll. Und dann kommt dann halt zwischendurch, ich ziehe aus, weil einfach alles irgendwie emotional zu viel ist.
Ja, bei uns ist das gerade so, also das gehört, denke ich mal, auch so ein bisschen dazu, dass der Große immer Feuer machen möchte.
Ja.
Und also dann haben wir draußen eben halt die Möglichkeit, also natürlich mit uns zusammen, das dann zu machen. Und dann habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie, das war vorher so nie Thema und irgendwie solche Sachen, da hatte er immer eigentlich eher Angst vor. Also er fand es zwar auch spannend, aber jetzt ist halt so dieser Umschwung in, jetzt mache ich es aber auch, ne? Also jetzt mache ich mal das Streichholz oder was auch immer, ne? Also das ist bei uns jetzt so ein bisschen Thema. Das geht dann wahrscheinlich ja auch so Richtung Selbstwirksamkeit.
Ja, ganz genau. Das ist ganz, ganz genau schön, dass sie dann etwas für sich entdecken und sich da nochmal erfahren wollen und sich neue Bereiche machen wollen. Wir hatten das jetzt in Corona, dass die Jungs teilweise die Küche übernommen haben, weil vieles einfach nicht mehr ging und es war nicht unbedingt Entlastung immer für mich.
Ach nicht?
Aber es war unglaublich wichtig für sie, dass sie da Mahlzeiten herstellen können, die mal besser gemundet haben, mal weniger, aber auch da forschen war. Und was ganz wichtig war, dass sie da forschen durften. Dass die nicht das Essen machen durften, so wie ich das mache und so wie ich das erwarte und die Küche danach so aussieht, sondern dass sie wirklich einen Bereich haben, um sich auch auszuprobieren. Und ich finde für dieses Alter auch ganz wichtig, selbst bedeutet nicht alleine. Also die Kinder wollen ganz viel selber machen und oft denken wir, ja, dann sollen sie es halt alleine machen. Und warum klappt das dann nicht? Aber darum geht es nicht. So, die wollen es selbst gestalten und wir dürfen an ihrer Seite sein und sie darin begleiten und sie auch forschen zu lassen. Also es ist ein prima Alter auch, um Fehler machen zu dürfen. Fehler bringen, also wir sind da ja leider auch, genau, das Thema Schule ist ja dann auch immer noch, und Thema Schule ist leider so schade, dass Fehler negativ behaftet sind in unseren Köpfen und in der Schule und so. Fehler sind wunderbar, um sich auszuprobieren, um zu lernen, um sich, Dinge besser kennenzulernen. Wenn man nur ein Ziel hat und dann einen Pfad von A nach B hat, dann weiß man ja überhaupt nichts über das Geländer.
Ja,
oder auch wie man Feuer macht. Man macht einen Ratsch und es ist an und man hat das Feuer an. Gut, man hat ein anderes Feuer, aber man hat sehr wenig darüber gelernt, welches Holz besser brennt, wie der Wind sein muss, welches Streichholz besser funktioniert. Also wenn es beim ersten Ruck passt, hat man relativ wenig gelernt.
Ja, absolut, das stimmt.
Und das ist, glaube ich, die Wackelzahnzeit. Auch wir hatten es vorher, dass man in der Zeit erntet. Und gleichzeitig erntet einfach von der Kleinkindzeit, wo man viele Gefühle begleitet hat, viel Nestwärme auch nochmal gegeben hat und auch natürlich auch Forschung und Autonomie begleitet hat. Und gleichzeitig ist es auch nochmal Basis für die Pubertät, die kommt. Auch nochmal für uns, wie wir mit Macht umgehen. Weil jetzt in dieser Zeit hätten wir noch die Möglichkeit, mit Macht zu agieren. Wir sind sozusagen, könnten Strafen verhängen und irgendwelche, genau, unsere Macht einfach destruktiv einsetzen. Das geht in der Pubertät nicht mehr, so, nicht mehr wirklich. Das muss einfach immer krasser sein. Und wir können jetzt sozusagen die Basis schaffen, um auch, wenn die Kinder immer mehr sozusagen in ihrer Autonomie und für ihren Willen einstehen, das auf der Vertrauensbasis der Lösungen zu finden. Daher finde ich die Zeit sehr wichtig. Und gleichzeitig ist es eine Zeit, wo eben sozusagen, also wir haben jetzt ganz viel über das Emotionale gesprochen, kognitiv auch ganz viel passiert, so im Kopf. Und was sozusagen auch noch ganz typisch für dieses Alter ist, das ist ungerecht. Das ist nämlich, dass einfach da kognitiv in dem Empathieempfinden, in der Kognition neue Schritte passieren. Es ist tatsächlich auch die Zeit, wo sozusagen die magische Phase langsam ein Ende nimmt. Also bei uns gab es das Christkind, das gibt es jetzt nicht mehr so sehr, weil einfach die Kognition oder auch so diese Fantasiespiele, also die magische Phase ist ja sozusagen einfach, das ist ja sozusagen eine Lücke, wo die Kognition noch nicht alles sich erfasst hat. Und dann haben wir das wunderbare Instrument, die Fantasie, die da ganz tolle Räume baut. Und jetzt kommt die Kognition so Schritt für Schritt dazu und nimmt da so ein bisschen Räume. Wir hatten es gerade gestern, da hat der Große gemeint, Mama, es war so schön, als ich noch an Zauberer geglaubt habe. Das war schön. Wirklich schön. Warum glaube ich eigentlich nicht mehr an Zauberer? genau, und aber eben auch im Perspektivwechsel tut sich da ganz viel. Und ein Empfinden entsteht für Gerechtigkeit. Es entsteht. Daher dürfen wir da auch ganz viel mit ganz viel Geduld sein. Und das Thema, also die Kinder beschäftigen sich einfach sehr viel oder einige davon sehr viel. Was ist gerecht? Was ist ungerecht? Ist das gerecht so? Also das ist, vielleicht erkennen sich da manche Eltern auch nochmal daran, wenn sie das Wort also sehr häufig darüber diskutieren oder sich austauschen, an dem Dialog sein, was ist gerecht und was ist ungerecht.
Spannend. Wie kann ich denn, ja, mein Kind, ich meine, natürlich ist das natürlich immer super individuell, aber wie kann ich denn so mein Kind in dieser Phase so besonders unterstützen? Hast du da irgendwelche Ideen, die dir für diese Phase besonders kommen? Also wir hatten ja jetzt eigentlich schon diese Selbstwirksamkeit, dass man den Blick darauf lenkt, was ja interessiert mein Kind gerade oder was, ja, was braucht es gerade sozusagen, um so ein bisschen zu wachsen? Hast du da noch andere Ideen?
Nicht so groß andere wie in anderen Phasen. Doch ist der Schwerpunkt also wir hatten es ja schon, dass sich ein bisschen was verändert. Also ich finde es immer, die Sache hat zwei Komponenten. Das heißt, Kinder besser verstehen. Das ist total wertvoll, wenn wir eben ein paar Sachen einordnen können, genauso wie du beschrieben hast, oh, ihm ist es plötzlich so wichtig, das Feuer zu machen. Ich so, ah, wie spannend, ja, da können wir bestärken. Wir hatten das auch Klassenfahrten. Das war auch erst eine Unsicherheit und die haben eine große Sicherheit gebraucht, dass sie jederzeit abbrechen können und gleichzeitig haben wir es auch gestärkt. Was brauchst du? Also so eine Frage auch, was brauchst du, um dir das zu getrauen können? Oder was brauchst du dafür? Ist, glaube ich, hilfreich. Und gleichzeitig dieses Kinder besser verstehen ist dann auch mich selber besser verstehen. Denn wir werden nochmal in einer ganz anderen Qualität auch daran berührt und erinnert, wie wir zum Beispiel in dieser Phase begleitet worden sind. Ja, also ich kann das ganz persönlich sagen und bei vielen Familien, die ich in diesem Alter begleite, ist einfach nochmal alleine dieses Schulthema. Was verbinde ich mit Schule? Was wünsche ich mir für mein Kind, für die Schule? Und dass man da bewusst in Reflexionsprozesse geht, um es eben nicht zu vermischen. Um eine Klarheit zu haben, dass man auch ein bisschen gucken kann, was war für mich, was waren meine Sorgen und zu Recht. Und was kann ich für mein Kind geben? Und gleichzeitig auch dieses Gummiband der Bindung, beschreibe ich als die Bindung, die dehnt sich ja ein bisschen. Und das kann manchmal bei uns Mütter oder auch Eltern, was macht das plötzlich mit uns, dass das Kind mich jetzt auf eine neue Art braucht? Was macht es, ja, dass ich mich manchmal vielleicht auch abgelehnt fühle? Was eher so Themen sind und wie wurde zum Beispiel mit mir umgegangen oder warum fühle ich mich abgelehnt, wenn mein Kind Lust hat, mit Freunden spielen zu gehen? Also es sind spannende Muster und ich glaube, wir tun uns und unseren Kindern große Geschenke, wenn wir da auch hingucken und hinfühlen und ganz liebevoll mit uns da hinfühlen und uns da auch nochmal kennenlernen dürfen.
Ja, das ist ja noch so eine wirklich spannende Phase, die jetzt mir persönlich noch bevorsteht, also nächstes Jahr erst. Und trotzdem hatten wir letztens vor ein paar Tagen, hatte ich so einen Moment, da stand ich mit meinem Mann und mein Großer hat im Garten gespielt und dann habe ich ihn so angeguckt und dann habe ich mir gedacht so, ja, der ist irgendwie ein Schulkind. Also er kommt, wie gesagt, noch nicht dieses Jahr in die Schule, aber ich habe ihn so gesehen und dachte mir, krass, da ist so viel passiert irgendwie in den letzten Monaten, dass ich echt dann so gedacht habe, ja, der sieht jetzt bald aus wie ein Schulkind. Also das war so ganz verrückt und da hat mein Mann dann irgendwie mich angeguckt und war so ein bisschen schockiert und meinte, ja, du hast irgendwie recht, aber meinte, das finde ich gerade ganz schlimm. Also und da dachte ich mir auch, ach, spannend, ne? Also ja, dass das wirklich einfach dann nochmal was, ja, verändert, einfach eine nächste Phase so beginnt, ne?
Ja, ganz genau. Und was du sagst auch, man sieht, also es sind wirklich viele Komponenten. Also tatsächlich verändern sich die Kinder auch körperlich nochmal so sehr. Also dieses Kleinkind-Schema geht. Und gerade als Ergotherapeutin weiß ich, also das Gangbild verändert sich dann nochmal.
Okay.
Tatsächlich. Auch so zwischen 5, 6, 7, 1,5 verändert sich dann nochmal das Gangbild. Und wirklich so dieser Kleinkindkörper geht ein bisschen und der Schulkindkörper kommt. Und natürlich der Name auch wackelnde Zähne. Das ist einfach ganz krass, wenn man sich auch mal ein Röntgenbild anguckt, was da eigentlich im Kiefer passiert. So, und auch schon vorher. Also oft ist ja sozusagen, also dieser Druck dann auch, wenn wirklich da diese ja dann relativ große Zähne dann durch den Kiefer brechen, ja, ist auch nochmal ein krasses Thema irgendwie. Und wir waren auch ganz erstaunt und überhaupt nicht vorbereitet, dass es teilweise tatsächlich auch ja wie beim ersten Zahn ist. Also wir hatten dann mit einem wunden Po plötzlich zu tun und ich habe irgendwie nächtelang geguckt, ob wir Würmer haben oder
ach Wahnsinn, okay, das ist spannend. Gemacht.
Ja, bis okay, mich irgendjemand hingewiesen hat, könnte sein, dass Wackelzähne bald ein Thema sind und Speichelfluss und so. Und wir haben tatsächlich ein Kind, da wissen wir, da wackelt bald ein Zahn, wenn der Po ein bisschen wund wird.
Ach Wahnsinn, okay, spannend. Ja, das wär mir jetzt auch nicht so bewusst gewesen.
Ja.
Ach, verrückt. Das ist, ja, auch also, was du sagst mit dem Röntgenbild und so, das, da habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht, dass das halt so eine extreme Auswirkungen hat, einfach wenn dann die neuen Zähne kommen, ne?
Ja, also da, es passiert einfach unglaublich. Und dass in diese Umbruch dann mal du Arschloch-Mama rauskommt, das ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn wir das uns nicht angegriffen fühlen, sondern einfach in diesem Kontext sehen können und dass das ganz schön krass ist und gleichzeitig auch liebevoll mit uns sein, weil für uns, wie du sagst und so schön beschreibst zwischen dir und deinem Mann, ist es auch für uns ganz schön krass, wenn unsere Babys die Flügel ein bisschen größer werden. So, also es ist eine spannende Zeit und gleichzeitig ist es so toll. Also ich muss sagen, wir haben ja 2, 7 und 9, also und ich war mir eigentlich relativ sicher, ich bin fertig sozusagen. Und dann, als aber die ersten Kinder dann da langsam reingeschlittert sind und ich gemerkt habe, also mir macht das noch mehr Spaß sozusagen, wenn auch diese Flügel und immer wieder diese Verbindung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir nochmal. Diese Phase macht mir richtig Spaß, dann kann ich nochmal. Und jetzt bei der dritten habe ich diese ganze Nähe und nochmal viel mehr genossen, weil ich auch ein bisschen weiß, vorher wusste ich es auch vom Kopf her, aber jetzt auch so vom Körper, diese Zeit ist endlich, es ist schön, diese Nähe und diese neue Art dieser Nähe und dieses, ja, dieses Spannungsfeld zwischen Autonomie und gerade diese Strahlen, wenn die Jungs dann von irgendwas nach Hause kommen oder nicht, genau, also nach Hause kommen und strahlen und irgendwas geschafft haben, was sie ja vorher noch nicht geschafft haben.
Das ist schon schön, ne?
Ja.
Ich finde auch so beim ersten, also bei den ersten Kindern, da ist man ja auch noch so, man denkt ja, jede Phase hört nicht auf.
Mein Babyfon tut gerade leider.
Ach, du,
ich bin in 3 Minuten da und ich hoffe, du kannst es schneiden. Tut mir leid.
Stress dich nicht, alles gut.
So, genau, wir hatten gerade das mit den Zähnen. Nee, mit den.
Ja, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Wir hatten ein bisschen Zähnen, das hatten wir gerade und dann habe ich gerade gesagt oder sagen wollen, ich weiß es gar nicht mehr genau, dass man beim ersten Kind ja auch noch so denkt, dass jede Phase irgendwie nicht endet. Ne? Also das fängt es jetzt vielleicht an bei keine Ahnung, wenn die Kinder noch ganz klein sind, irgendwie mit dem Stillen oder mit dem Clusterfeeding, wo man so denkt, es hört nie wieder auf oder Thema Schlafen oder was weiß ich, ne? Oder Thema, manche Kinder wollen ja nur getragen werden, dass man dann so denkt, es hört nie auf und dass man dann irgendwie so ganz schnell, das so schnell wie möglich irgendwie weghaben will, obwohl man es nachher irgendwie wieder sich so herbei wünscht, ne? Weil du erzählt hattest, dass du bei deinen Großen dann gedacht hast, ach, die Phase findest du so schön, ne? So, da waren wir, glaube ich, gerade.
Ja, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist, die Familien, die ich begleite und auch meine persönliche Erfahrung ist, es ist, genau, dann glaubt man so langsam, dass die Autonomiephase vorbei ist. Wenn man sich darauf einlässt, dass das danach nicht unbedingt deutlich einfacher wird. So, also wenn man die Erwartung hat, Autonomiephase genau ist und jetzt wird alles harmonisch und wir können über alles reden und die Emotionen sind gelernt für immer und die Kognition ist reif, wie bei mir. Oder wir haben ja gerne auch die Erwartung, dass die Kinder dann noch reifer sind wie wir. Das ist, genau. Also die Kinder wachsen weiter, es passiert unglaublich viel Entwicklung und es macht aber unglaublich Spaß, finde ich. Also das ist, wie du eben vorher auch sagtest, es sind auch echt schon Geschenke dabei, so ein bisschen ernten. Es ist
also man muss hingucken, ne? Aber so, ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Und eben, was ich auch schön finde an der Phase, ist wirklich dieses, was du eben auch gesagt hast, dass man anfängt, mit den Kindern anders zu sprechen. Also dass einfach da auch mehr zurückkommt, ne? Und dass halt irgendwie schöne Gespräche. Natürlich nicht immer, ne? Also soll jetzt kein unrealistisches Bild hier entstehen, aber dass also zwischendurch so wirklich wundervolle Gespräche irgendwie dann stattfinden, das finde ich halt auch schön, weil das ändert sich ja vielleicht dann auch irgendwann nochmal wieder, dass einfach dann die Kinder sich doch wieder so ein bisschen mehr eher abschotten und das ist jetzt eigentlich dann nochmal so eine schöne Phase.
Genau, und gleichzeitig eine ganz, ganz wichtige Phase in zwei Bereichen. Ich erinnere gerne Eltern auch nochmal daran, es ist jetzt die Zeit, auch wo wir wirklich nochmal über Sexualität sprechen dürfen, über körperliche Veränderung. Denn wie du sagst, es ist jetzt die Zeit, wo wir offen miteinander drüber sprechen. Und wir können hier jetzt diese Basis drüber sprechen. Wenn wir jetzt sozusagen das Thema umgehen, bis sie 10, 9, 11 sind, dann kommt die Phase, wo sie das eher unter sich ausmachen wollen. Was auch total okay ist und gleichzeitig ist es ganz wertvoll und wichtig, wenn die Erfahrung gesammelt ist, dass ich auch mit Mama und Papa über solche Themen sprechen kann. Dass ich auch gerade im Hinblick auf Schule, Schulhof, Handys, wie man sozusagen da auch an das Thema rangegangen wird. Also es kann dann passieren, dass die Kinder da Bilder sehen, die wir uns jetzt nicht unbedingt wünschen. Und wenn wir aber da schon drüber zu Hause gesprochen haben, wenn die Erfahrung gemacht haben und das auch ein bisschen einordnen können, dann können sie damit zu uns gehen. Können damit mit uns drüber sprechen und wir können das gemeinsam verarbeiten und einsortieren und genau so. Daher ist es, ob das genau jetzt mit 5,5, aber ich glaube, wir dürfen da langsam uns rantasten und natürlich feinfühlig mit den Kindern sein. Es ist ein sensibler Bereich, wo es auf jeden Fall über Grenzen wahren geht. Und das bedeutet auch unbedingt, dass wir die Grenzen der Kinder wahren dürfen. Jetzt uns nicht irgendwie beim 5-Jährigen hinsetzen und sagen, du, ich erzähle dir jetzt mal hier alles und so. und gleichzeitig dürfen wir schon ein bisschen auch manchmal, wenn die Kinder Fragen haben, die sehr gerne beantworten und dann noch ein Mini-Sahnehäubchen obendrauf setzen. Da ja eine Basis zu schaffen, einen Raum zu schaffen. Und die Kinder werden da manchmal schneller groß. Und ich glaube, es war immer noch nicht so genau, aber ich war mal in einer Fortbildung und da hieß es tatsächlich, dass ein Drittel der Mädchen mit 10 ihre Tage haben. Und einige mit 8 starten. Und wenn wir dann erst mit 7 drüber sprechen, oder dann denken, wir können mit 9 drüber sprechen,
dann ist es aber schon vorbei.
Ja,
super. Das ist super spannend, dass du das ansprichst, weil das, also ich sag mal, wir sind da, also wir haben halt schon über einige Sachen gesprochen, weil es einfach sich so ergeben hat. Also nicht, weil ich da jetzt bewusst irgendwas eingeleitet hätte oder so. Ja. Aber tatsächlich finde ich das spannend, da nochmal ja bewusst einfach hinzugucken und so drüber nachzudenken, auf jeden Fall. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das einfacher macht, wenn man ja einfach schon so eine Basis legt und man dann auf bestimmte Sachen einfach wieder zurückkommen kann, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm.
Genau, und ich höre dann auch manchmal sozusagen die Frage, ja, aufgeklärt haben wir wissen, und er hat kleinere Geschwister und so. Und gleichzeitig so im Verlauf von der Zeit kommen einfach auch so die Themen dran, und das macht Spaß, Mama. So was macht man freiwillig. Also die Fragen verändern sich dann sozusagen auch. Und man macht sich dann mehr Gedanken, wie so ein 3-4-Jähriger. Okay, Penis, Scheide, Samen irgendwie, und so entsteht ein Kind, und ein 7- und 8- oder 9-Jähriger denkt dann, hä, wieso macht man das? Wie fühlt sich das dann an? Warum macht man das freiwillig so? Also, und ja, dass man darüber sprechen kann. Mhm. Genau. Sie ist schon wieder wach. Es tut mir leid, ich bin gleich wieder da.
Alles gut. Und wie sieht's aus?
Fuß tut weh, aber jetzt ist sie, glaube ich, eingeschlafen. Und Durst, wir hatten gerade ein kleines Sommergewitter, und zwar vorher unglaublich heiß, aber ich habe die Fenster zugemacht und eine halbe Sprudelflasche ausgetrunken.
Oh, wow, okay.
Fuß hat noch eine Weile wehgetan, und ich glaube, sie schläft jetzt.
Ja, super. Ja, ich habe auch gesagt, wir müssen auch jetzt gar nicht mehr so lange machen, aber ja, das hätte jetzt ja trotzdem noch die Verabschiedung, und das wäre ja blöd
genau. gewesen. Deswegen, obwohl ich tatsächlich noch ein weiteres Thema gerade mit drin war. Wir hatten ja eben, dass man über die Sexualität spricht.
Ja, genau.
Genau, und was eben auch gerade ganz brandaktuell ist, auch so ein bisschen, genau, in der ersten Klasse, man spielt lieber nicht mit den Mädchen, man spielt lieber nicht mit den Jungs. Die Kinder beginnen auf eine Art, ja, sich nochmal die Welt ein bisschen zu sortieren. Mhm. Und das dürfen wir wertschätzend begleiten und sehen, dass es ein Prozess ist. Und ich glaube, belehren ist da nicht hilfreich. Und gleichzeitig dürfen wir auch hier wieder eine Basis legen für sehr viel Sensibilität. Mhm. So, was ist typisch? Was ist nicht typisch? Was macht das aus? In welcher Welt wollen wir leben? Die Kinder beschäftigen sich auch nochmal ganz neu mit dem Thema Umweltschutz oft. Gerade ist oft Thema. Kinder fragen nochmal mehr nach, wie das zum Beispiel auch mit dem Fleisch ist, Fleisch essen. Also es beginnen da, oder also es sind sehr häufig einfach auch nochmal sehr große Fragen,
die
Kinder begleiten, und wir da auch eben auch mit sensibel sein dürfen, glaube ich. Und auch, ja, was bedeutet Hautfarbe? Einfach drüber sprechen und fragen. Also ein Dialog führen. Das ist, glaube ich, eine Achtsamkeit. Wir sollten diese Chance sozusagen, und das ist wichtig, dass wir das einsortieren und immer wieder anregen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, wenig hilfreich, wenn wir da Monologe führen. So.
Ja, ja.
Genau. Und es ist halt sozusagen genau ein Alter, wo die Kinder das auch mehr wahrnehmen und einfach auch diese Fragen stellen. Da ist jemand im Rollstuhl, was bedeutet das? Ich habe eine Brille und er hat keine Brille. Also die vergleichen sich mehr und sortieren so ein bisschen ein, und eben Mädchen sind doof, Jungs sind doof, und das gehört dazu sozusagen. Also brauchen wir nicht gleich die große Panik machen, mein Kind, und gleichzeitig können wir eben darüber im Dialog sein.
Ja, was spannend. Halt leider
nicht so viel hilfreich ist, dass gerade in der Zeit, wo die Kinder auch die Wahrnehmung haben, dann oft in der Vorschuluntersuchung und so viele Vergleiche kommen. Das ist, glaube ich, gut, wenn wir das gut begleiten und immer wieder einbetten, weil das ist, darum soll es ja sozusagen nicht gehen, sich im Leistungsaspekt da so zu vergleichen, sondern es ist jeder sozusagen okay, wie er ist. Und eine Brille ist ein Unterschied, also wie ich sehe, einer hat eine Brille und einer hat keine Brille, und gleichzeitig ist es ja auch toll, eine Brille zu haben. Oder es ist auch toll, keine Brille zu haben. Es ist einfach unterschiedlich.
Ja, stimmt. Die Fragen werden dann auch so ein bisschen tiefgründiger. Wir hatten tatsächlich jetzt auch vor ein paar Tagen, aber Mama, wie liest denn ein Blinder jetzt das Buch?
Ja.
So aus dem Nichts. Also das war, nee, was heißt hier aus dem Nichts? Eigentlich war es, wir waren im Wald und er hatte einen Stock und dann hat er den Stock immer vor sich so her, den Boden sozusagen so gekehrt. Und dann hat er das irgendwann gesagt und dann dachte ich mir, ach ja, spannend. Also, dass das jetzt einfach so kam und ihn irgendwie beschäftigt hat, obwohl das jetzt gar nicht akut Thema irgendwie war oder wir auch keinen gesehen haben oder so. Und dann dachte ich mir auch so, okay, das ist jetzt echt nochmal so eine andere Art von Frage, die einfach so ein bisschen tiefgründiger dann geht, ne?
Ja, genau. Es ist, ja, so, genau. Und gleichzeitig ist es auch, was ich beobachtet habe, so ein bisschen Abschied. Ich hatte gerade ein Kind, was sehr differenziert und sehr genau auch so Kindheitsszenen sich erinnert hat. Mhm. Sich ganz intensiv erinnern konnte an Kleinkindereignisse. Und das ist tatsächlich ein bisschen weggegangen. Mhm. Das sind jetzt so Sachen mit zwei, wo er sich wirklich lange mit 3, 4, 4,5, 5 noch gut erinnern konnte und immer wieder davon gesprochen hat, ist jetzt nicht mehr da.
Ah, okay. Das ist ja auch interessant. Okay.
Ja.
Wahnsinn. Ja, weil ich weiß auch, dass ich immer oft denke, was die noch wissen. Ja. Aber dann, okay, dann verändert sich das auch nochmal und das geht dann vielleicht auch so ein bisschen weg, okay?
Genau. Allerdings ist das tatsächlich was ganz Persönliches, was ich jetzt gerade bei uns beobachte. Darüber weiß ich nicht so viel und habe das jetzt auch noch nicht im Austausch genommen. So. Ja.
Ist bei dir nochmal? Alles gut. Dann lass uns doch tschüss sagen, dann bist du auch ein bisschen entspannter und kannst dann nochmal besser begleiten.
Genau, also ich glaube, ja, ich danke dir sehr für das total tolle Gespräch.
Ich fand es auch sehr schön. Ja, schön, dass du dabei warst. Sag doch nochmal ganz kurz, wenn du die Minute noch hast oder Sekunde, wo finden die Leute dich, wenn sie nochmal ein bisschen mehr über dich erfahren wollen?
Genau, also auf jeden Fall über meine Internetseite bindung-beziehung.de. Mhm. Ich bin, genau, vor Corona auf jeden Fall mein Hauptsitzpunkt in Hannover. Corona hat mich auch online präsenter gemacht. Ich begleite Familien eben auch online. Und wer einfach mit mir mitlesen möchte, der Blog, der ist ja noch nicht, aber auf Facebook, auf Instagram bin ich gerne aktiv und gerne im Kontakt. Und freue mich auch über Austausch und euch auch ein Stück mitnehmen in ja, die Themen, die bindungsstark beschäftigen sozusagen.
Super, das hört sich gut an. Ich verlinke nochmal alles und ich entlasse dich jetzt.
Ja.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und es war sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja. Danke.
Ciao.